Apostelgeschichte, Kapitel 12. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Als er aber sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Es war aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und überlieferte ihn zur Bewachung an vier Abteilungen von je vier Soldaten, da er gewillt war, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gefesselt mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete in den Raum. Er schlug aber Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Der Engel aber sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es so, und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Hoftores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Hoftor nicht. Sie lief aber hinein und berichtete: Petrus steht vor dem Hoftor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und gerieten außer sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag geworden war, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was doch auch Petrus geworden sei. Als aber Herodes ihn zu sich forderte und ihn nicht fand, verhörte er die Wächter und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er aber, sehr ergrimmt gegen die Tyrer und Sidonier, sie kamen aber einmütig zu ihm. Und als sie Blastus, den Hofbeamten des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von den Königlichen ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er ein königliches Gewand angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen Johannes mit, der auch Markus genannt wurde. Soweit das Wort Gottes.
Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken. Wir dürfen dein Wort vor uns haben, wir dürfen auf dein Wort hören, wir dürfen dein Wort aussprechen. Und du mögest doch durch deinen Geist dein Wort uns aufschließen, damit wir es verstehen und damit wir es auch mitnehmen können in unseren Alltag, damit wir ja zu deiner Ehre und Freude leben. Amen. Wir wollen unsere Serie aus der Apostelgeschichte fortsetzen. Wir sind bei Kapitel 12 angelangt und ich erinnere daran in Kapitel 1, Vers 8, dieser Vers hilft uns, den grundsätzlichen Aufbau und die Struktur des Buches besser zu verstehen und einzuordnen, die einzelnen Geschehnisse. Es heißt dort, da spricht Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Kapitel 1, Vers 8. Und dieser Vers gibt uns gewissermaßen die Gliederung dieses Buches. In Jerusalem, das ist der Anfang dieses Buches, bis Kapitel 7. Dann in ganz Judäa und Samaria, wo wir das weitere Wirken des Herrn für seine Gemeinde sehen. Das geht von Kapitel 8 bis Kapitel 12 eben. Und Kapitel 12 schließt diesen Teil ab. Und der letzte Vers von Kapitel 12 gehört eigentlich schon zum dritten Teil dann, wo es um das Ende, bis ans Ende der Welt geht. Also ab Kapitel 12, Ende oder 13,1 bis Kapitel 28, Vers 31. Und wie wir schon gesehen haben, wir begeben uns, wenn wir nun an einigen Sonntagen eben uns mit diesem Buch beschäftigen, in gewisser Hinsicht wie auf eine Art Reise und folgen diesem Reisebericht des Lukas, den er damals aufgeschrieben hat. Und worum geht es in dieser Reise? Es geht in dieser Reise um das Heil Gottes, allein in Christus, allein aus Gnade, allein aus Glaube, allein durch das Wort und allein zur Ehre Gottes. Nun, Kapitel 12 schließt diesen zweiten Teil des Buches ab, Judäa und Samaria. Und Kapitel 12, damit wollen wir konkret beginnen, da kommen wir wieder zurück nach Jerusalem, die wir davor irgendwo anders waren, in Kapitel 11, und sehen dort, wie ein anderer König seine Macht ausspielt. Seine Hand im Spiel hat in dem, was nun dort geschehen wird. Es heißt in Vers 1, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Nur noch nebenbei, wir werden in zwei Teilen durch diesen Text gehen. Einmal die Hand des Herodes gegen das Volk Gottes und dann der zweite Teil dann die Hand Gottes gegen Herodes. Und dann wollen wir noch eine Reihe von Anwendungen und Belehrungen für uns aus diesen Geschehnissen ziehen. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Dieser Herodes ist der Neffe des eigentlichen Herodes, den wir aus den Evangelien her kennen, der auch, gemäß Lukas 23, eingestimmt hat, damals in die Verurteilung Jesu. Und man könnte sagen, hier ist wie die ähnliche Dynamik am Werk, wenn es nun darum geht, wie es dann klar wird aus dem Text, dass Herodes den Juden gefallen wollte, indem dass er nun eben gegen diese, wie er meinte, Sekte der Nazaräer aufzutreten. Und manches ist ähnlich. Es findet auch, was nun im Folgenden geschieht, zu Beginn eines jüdischen Festes statt, wie damals bei der Verurteilung und Hinrichtung Jesu. Und das nimmt Herodes als Gelegenheit, um hier, man könnte sagen, wie ein Zeichen seiner Macht zu setzen und ein Zeichen auch für die sogenannten Juden, also vor allem die, die Gegner dieses Weges waren, des Weges des Evangeliums waren. Und es heißt dann in Vers 2, deshalb ertötete aber Jakobus den Bruder des Johannes mit dem Schwert. Jakobus gehörte schon zu den engsten eigentlich, zu dem inneren kleinen Kreis der drei Apostel um den Herrn Jesus herum. Und Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, was in Markus 10 steht. Es gab eine Begebenheit, wo Jakobus und sein Bruder fragen, ob sie dann einmal zur rechten und linken Seite ihres Herrn sitzen dürfen. Und dann antwortet Jesus ihnen, ich lese den ganzen Text aus Markus 10, Abvers 35 bis 39, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes eben, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit sitzen. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, der Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Das haben sie damals sicher nicht ganz verstanden, was das letztlich für sie bedeuten könnte. Aber nach der Kreuzigung Jesu sahen sie, was es heißt, wenn Jesus in diesen Gleichnissen spricht, mit diesem Kelch trinken und mit dieser Taufe getauft zu werden. Es ging damit signalisiert oder zeigte Jesus, welcher Art von Todes er sterben wird, nämlich er wird hingerichtet werden. Da verstanden sie das vielleicht besser. Und deshalb, hier könnte man sagen, wie erfüllte sich, zumindest für den einen, Jakobus, diese Aussage. Und dann geht es weiter in Vers 3, und als er sah, also Herodes, dass das den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volke vorzuführen, das heißt eigentlich zur Verurteilung, zum Todesurteil vorzuführen. Petrus wurde nun ins Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Herodes hat gemerkt, dass das den Juden gefällt, was er hier getan hat, den Gegnern des Evangeliums gefallen hat, und setzte dann diese Serie fort, und man könnte sagen, ist aus seiner Perspektive, dummerweise war doch noch dieser Festtag, den er natürlich ehren wollte und halten wollte, deshalb erstmal ins Gefängnis. Und es scheint so, dass hier Herodes in besonderer Weise nun wie seine Macht ausgespielt hat. Er hat erst eben Jakobus getötet, einen nicht geringen der Aposteln in der Gemeinde. Wir werden dann später noch einen kleinen Vergleich ziehen, warum Jakobus starb und warum Petrus wieder gerettet wurde. Die beiden eigentlich so unterschiedlich ihr Schicksal sich da entwickelt hat. Aber Herodes ist vorsichtig und wahrscheinlich erinnert er sich an das, was er gehört hat von den Sadduzäern damals. Wir finden das in Apostelgeschichte 5, wo nicht nur einer, sondern sogar 12 Aposteln gefangen gesetzt worden sind und die auf wundersame Art und Weise befreit wurden, wo es keine Erklärung dafür gegeben hat. Deshalb, was machte er? Er setzte je 4 Abteilungen mit je 4 Soldaten, 4 mal 4 sind 16, bereit, um ihn zu bewachen, und dann in der Zelle selber noch 2 zu seiner Rechten, seiner Linken, jenen angekettet, sodass das, was damals passiert ist, nicht noch einmal passieren kann und er dadurch in Verlegenheit geraten würde. Und so dachte er, hatte die Sache gut geregelt und da kann nichts in dem Sinn passieren. Und wenn wir dann diese Verse lesen, ich lese sie nochmals, weil sie doch eine sehr besondere Art und Weise der Rettung zeigen, lesen wir die Verse 6 bis 11 nochmals aus der Apostelgeschichte 12. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Türe verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sagte, steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel gerade geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch das erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr sein Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Das war schon eine eigenartige Begebenheit, die sich hier abgespielt hat. So gesichert war ja schon erstaunlich, dass Petrus offensichtlich so tief schlafen musste, dass es heißt, dass der Engel ihn stoßen musste, um ihn um wach zu kriegen. Das zeigt, mit welcher inneren Ruhe und Gelassenheit Petrus eigentlich auf das zuging, was ihn am nächsten Tag erwartet hätte, nämlich den Tod mit der klaren Verurteilung durch Herodes, den König. Und das ist schon bemerkenswert. Und ich weiß nicht, wie das Petrus so eben, wir wissen nur, er meinte, es wäre ein Traum, es wäre ein Gesicht, das ist gar nicht Realität, was er hier nun gerade erlebt. Er wird geweckt auf eine, sag mal, etwas ruppige Art und Weise. Und dann ist er so perplex, dass der Engel ihm sagen muss: Nun, steh auf, wirf dein Oberkleid über, binde dich Sandalen, gürte dich. Er muss ihm alle Einzelheiten sagen, die er nun tun soll, die eigentlich für jemanden selbstverständlich wäre. Aber er war so, also ja, in der Schweiz sagt man nebste Schuhe, glaube ich, oder? Genau, ja. Dass er auf die Anweisungen wartete, und dann kamen die Anweisungen und dann gingen sie einfach durch. Ich weiß nicht, was diese zwei Soldaten gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie gar nichts gemerkt. Wahrscheinlich hatte Gott ihre Augen und ihre Ohren gehalten, damit sie meinen, alles ist okay. Sie gingen durch die Türe hindurch, die öffnete sich, die Wächter davor zweimal, kein Problem. Dann das schwere eiserne Tor, das gar nicht so einfach zu öffnen war, ging wie von selbst auf, wie es heißt. Er geht hinaus und findet sich draußen wieder, und sobald er draußen war, in Sicherheit könnte man sagen, war der Engel wieder weg, seine Aufgabe war erfüllt. Und dann erst realisierte Petrus, was hier geschehen war, diese einzigartige, wundersame, verblüffende und höchst erstaunliche Befreiung. Und eins ist ihm ganz klar gewesen, das war wirklich, da habe ich nicht einen Jota dazu beigetragen, dass ich hier gerettet wurde. Und dann heißt es weiter in Vers 12, und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria. Und nun kommt wieder eine eigenartige Geschichte, eine eigenartige Begebenheit, die wir hier lesen. Das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Er aber winkte ihnen, mit der Hand zu schweigen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Das ist schon wieder eine eigenartige Situation. Wir haben ja davor gelesen, dass diese Gemeinde inbrünstig gebetet hat, wie auch eben in dem Haus der Maria. Eifriges, anhaltendes Gebet, so wie es wortwörtlich in diesem Vers am Anfang des Kapitels steht. Und nun kommt die Erhörung ihres Gebetes und klopft an die Türe. Und die Magd kommt und eben, sie hört die Stimme des Petrus, und ich weiß nicht, was sie sich da gedacht hat. Jedenfalls, es wäre doch das Normalste gewesen, nun einfach die Tür zu öffnen und sich dann zu freuen. Nein, sie rennt zurück zu den, wahrscheinlich war sie doch verunsichert oder verblüfft. Offensichtlich hat keiner, die dort gebetet haben, mit einer solch raschen Erhörung dieses Gebetes gerettet, und dass nun die Erhörung des Gebetes vor der Tür steht und Einlass möchte. Auch darüber werden wir nachher noch kurz nachdenken. über Gebet der Gemeinde und über die Erwartungshaltung, die auch wir dem Gebet gegenüber haben. Und jedenfalls ist es weise gewesen, dass Petrus sich entfernt hat an einen unbekannten Ort, denn sehr wahrscheinlich waren schon, wer weiß, die Wächter wach geworden und waren auf der Suche. Es heißt dann ab Vers 18, als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten. Das ist eine sehr große Untertreibung. Es gab eine gewaltige Bestürzung, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Und dieses Wort hier ist das ähnliche Wort, das heißt eine sie zur Hinrichtung abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Nun ist es ein zweites Mal passiert. So muss ich das aus der Perspektive des Herodes dargestellt haben. Es ist zum zweiten Mal passiert, dass der Gefangengesetzte, diesmal nur einer statt den 12 wie in Kapitel 5, auf irgendeine Art und Weise verschwunden ist, trotz dieser ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Und an der Reaktion von ihm sehen wir, dass dieses Zeugnis einer solchen übernatürlichen Hilfe für den Petrus, ein Zeugnis gegen den Herodes, auf kein Gehör bei ihm gestoßen ist. Ich weiß nicht, ob es nur eine Verhandlung gegeben hat und wie dann diese Wächter befragt worden sind und sie haben gesagt, nein, sie waren da. Sie waren ja da. Sie waren links und rechts, die Tür war zu, war abgesperrt. Sie haben keinen Fehler gemacht. Sie haben das sicher aus Todesangst natürlich auch bekräftigt und sich verteidigt. Auf die Idee, dass wie damals etwas Übernatürliches geschehen könnte, wie damals diese Rettung der 12 so spektakulär war, nun hier noch spektakulärer, dieses einen, der nun nicht aufzufinden war und nicht den geringsten Hinweis gab, ob das die anderen Jünger waren, ob das ein Komplott war, was es immer war, nein, nichts. Kein Kratzer am Schloss, keine aufgebrochene Türe, keine bewusstlosen Wächter und so weiter. Es gab eigentlich nur eine Erklärung. Ein höherer, ein größerer, ein besserer König hat seinen Knecht von diesem König befreit. Und was er nun tut, ist buchstäblich der Kampf gegen Gott. Und deshalb richtet sich nun die Hand des Herrn gegen Herodes. Die Folgen der Torheit, Gott bekämpfen zu wollen. Wenn wir diese Geschichte nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, dann denken wir, wünschen wir uns oft, oder wenn wir andere Geschichten auch hören, Zeugnisse von solchen, die um ihres Glaubens willen verfolgt und sogar getötet wurden, dann wünschen wir uns oftmals doch sicher, dass sehr schnell der Herr eingreift und die Schuldigen bestraft. Und das finden wir auch in der Schrift nicht sehr oft, aber hier finden wir eine Passage, eine Stelle, eine Begebenheit, wo das wirklich auch dann auf sehr eindrückliche Art und Weise passiert ist. Wieder in der Art, wie das geschildert wird, besonders bemerkenswert. Die Szene geht weiter, in Vers 20 des Kapitels lesen wir, Herodes aber war sehr erbittert gegen die Tyrer und Sidonier. Also wie ein Szenenwechsel, es scheint, dass das gar nicht mehr aktuell und präsent war, was gerade eben so geschehen war mit diesem, doch auch für ihn, gewaltigen Zeugnis des Eingreifens Gottes für die Rettung des Petrus. Nein, er ist erbittert gegen die Tyrer und Sidonier, wir wissen nicht warum, auch Josephus, der Geschichtsschreiber, schreibt nichts darüber, warum diese Unzufriedenheit hart. Sie kamen aber einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land ernährt wurde. Ich musste unwillkürlich an einen anderen Regenten denken, fernab über den Ozean, der auch über manches sehr erbittert ist, weil ihr Land von diesem Land auch unterstützt und genährt wird. Und ich hoffe und bete, dass diesem Regenten, ich möchte keine Namen nennen, nicht dasselbe widerfährt, was hier nun diesem Herodes widerfährt. Wir wissen nicht genau, warum wirklich Herodes zornig war. Sie waren abhängig, die Sidonier und die Tyrer, von der Nahrungsquelle. Deshalb waren sie natürlich sehr motiviert, alles zu sagen und zu tun, damit eben die Vorratskammern sich weiter für sie geöffnet halten. Und dann kommt dieser Tag, an einem festgesetzten Tag, Vers 21, aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hat, eine öffentliche Rede an sie, an die Tyrer und Sidonier. Das Volk aber rief zu ihm, eine Gottesstimme und nicht eines Menschen, eine Gottesstimme und nicht eines Menschen. Josephus, dieser Geschichtsschreiber, erklärt das etwas mehr in seinen Aufzeichnungen. Er schreibt dort, dass Herodes ein königliches Kleid getragen hat, das ganz aus Silber gemacht war. Und als er nun auf diesem öffentlichen Platz sich auf den Thron gesetzt hat und die Sonne aufgegangen ist, hat sich die Sonne in diesem Silber gewaltig gespiegelt. War eine eindrucksvolle Sache gewesen sein. Und als er dann seine Stimme erhob zu einer Rede, wahrscheinlich war er ein guter Redner, dann war das Volk so überwältigt, auch die Tyrer und Sidonier, dass sie ihm zugerufen haben, was übrigens jeder Regent und jeder König so gerne hört, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen Stimme. Das hören Regenten nicht ungern, wenn so die Massen ihnen zujubeln. Aber Herodes war nur ein Mensch und ein Mensch, der in Rebellion gegen einen größeren König aufgestanden ist. Und dann passiert das, was eben passieren muss. In Vers 23 lesen wir, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gegeben hat, und von Würmern zerfressen verschied er. Was für ein bitteres, tragisches Ende dieses Königs, der gemeint hat, dass er eine Stimme Gottes sei. Und wie unterschiedlich, mir ist dieser Vergleich so eingefallen, wie unterschiedlich war dieser Tod im Vergleich zu dem Tod Jesu Christi. Den auch der Onkel des Herodes mitverantworten musste. Jesus wurde gekreuzigt und die Hand Gottes war auch über ihn in Gericht. Aber nicht, weil er Gott die Ehre geraubt hat, sondern weil du und ich Gott in unserem Leben die Ehre geraubt haben und oftmals noch auch in unserem jetzigen tagtäglichen Leben rauben. Aber er wurde an unserer Statt von Gott bestraft. Jedoch unsere Leiden, heißt es in Jesaja, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehungen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesaja 53, die Verse 4 bis 5. Einen größeren, einen deutlicheren Kontrast kann es fast nicht geben. Und dieser Tod Jesu für deine und meine, wie auch für die Schuld des Herodes, die hätte Herodes annehmen können. Er hätte auf dieses Zeichen, auf dieses deutliche Zeichen so reagieren können, mit Glauben, dass er nach dem gefragt hat, der Petrus auf diese wundersame Art und Weise vor dem Tode, den er ausgesprochen hätte, gerettet hat. Aber diese Chance hat Herodes nicht ergriffen. Und uns ermahnt es, dass wir an seiner Hand bleiben, dass wir wirklich von Herzen an ihn glauben, denn das gilt auch für uns. Er ist um unsere Willen, hat er sich hingegeben, durchbohrt um unsere Vergehung willen, zerschlagen um unsere Sünden willen hat er die Strafe ertragen. Die Hand des Herrn war um unsertwillen gegen ihn. Und dann endet dieser Teil mit diesem 24. Vers. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Zweimal in der Apostelgeschichte finden wir diesen Vers in ähnlicher Art und Weise, und oftmals, wenn ihr einfach in der Konkordanz nach dem Begriff Wort Gottes sucht, dann werdet ihr merken, wie oft das Wort Gottes in der Form in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Und das zeigt uns, es ist Gottes Wirken durch seinen Geist, aber durch sein Wort, dass Gott sein Werk tut. An jedem von uns hat er das getan, damals wie auch heute. Aber dort, wo sein Wort dann auch wächst und sich mehrt, also wo es auf Glauben fällt, wo sich Menschen bekehren, wo sich Menschen dem Herrn zuwenden und sich der Nachfolge verpflichten, da weckt sich auch Widerstand, wie das auch eben in dieser Begebenheit einmal Jakobus so drastisch an seinem Leben erfahren musste, aber dann auch Petrus auch in ähnlicher Weise erfahren musste, nur wurde er verschont und Gott hat in seiner Vorsehung einen anderen Plan für sein Leben gehabt. Es wird Widerstand geben, deshalb ist auch gut, dass wir uns das vor Augen halten. Gedenke des Wortes, sagt Jesus selber, dass ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch, Klammer auf, die ihr an mich glaubt, Klammer zu, verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eurige halten. Diese zwei Wege, diese zwei Richtungen, diese zwei Bereiche gibt es. Denen, die nicht glauben, deshalb auch die lässt sich verfolgen werden, die glauben, aber die, die das Wort annehmen werden. Nun, was lernen wir daraus? Was können wir als Anwendungen, als Material zum Lernen für uns aus diesem bemerkenswerten Kapitel für mich nach wie vor lernen? Nun, wie kommst du und ich zurecht mit dieser Tatsache, dass eben am Anfang so ohne Kommentar, ohne groß das zu beschreiben, zu erklären oder auf Hintergründe einzugehen, einfach erwähnt wird eben, es gelang Herodes einfach den Jakobus zu töten und Petrus wurde auf diese wundersame Art und Weise, auf diese bemerkenswerte Art und Weise, wurde er gerettet. Und wahrscheinlich würden wir gerne sagen, ja, das sollte eigentlich immer so laufen, dass Gott sofort rettet, hilft, bewahrt, sodass die, die eben für ihn stehen, glauben und leben, reden und verkünden, dass ihnen ja nichts passiert. Ich weiß nicht, wie, vielleicht hat die Mutter des Jakobus später mal die Mutter des Petrus getroffen und hat gesagt, ja, warum wurde dein Sohn verschont und mein Sohn eben nicht? Und da würden wir gerne eine Antwort finden auf diese Fragen, wie auch auf viele andere ähnliche Fragen, wenn es um solche Dinge geht, wo Leid und Schmerz unser Leben beeinträchtigt und sogar hier und da Leben zu Ende geht, oftmals aus unserer menschlichen Perspektive viel zu früh. Aber das wissen wir nicht. Und über diese Geheimnisse klärt uns auch Gott nicht direkt auf. Deshalb werden wir das in diesem Leben ganz sicher nicht letztlich ergründen und klären können. Aber wir können uns auf das stützen, was wir ganz sicher wissen. Und wir wissen ganz sicher, dass Gottes Plan generell, also im Allgemeinen, wie auch Gottes Plan mit dem Evangelium und Gottes Plan mit der Rettung derer, die an ihn glauben, dass das ganz sicher in seiner Hand liegt und dort fest verwahrt ist. Und nichts, niemand kann das ändern oder stoppen. Niemand kann die Pläne Gottes stoppen. Wir verstehen vielleicht nicht manche Entwicklung, wir verstehen vielleicht nicht manche Sache, die sich dann eben doch abgespielt hat, manches auch Leid in dieser Welt. Aber das ändert nichts an dem, dass Gott ganz sicher zum Ziel kommen wird, auch mit den Seinen. Auch wenn es für den einen einen früheren oder für den anderen einen späteren Abscheiden aus diesem Leben hier hat. Übrigens sieht das Paulus auch ganz, will ich sagen, entspannt, aber er wünschte sich ja, dass er lieber ausheimisch dieses Leibes wäre und beim Herrn wäre. Sowohl im Korintherbrief, im zweiten, wie auch im Philipperbrief sagt er das und sagt, es wäre besser, endlich möchte ich bei ihm sein. Das wäre sein Wunsch. Aber so wie es auch da die Vorsehung Gottes gezeigt hat, musste er noch eine Weile bleiben. Nichts, kein wütender Mob wie damals bei der Verurteilung Jesu, kein tyrannischer Herrscher wie bei Herodes, keine Gene, die zu Krebs führen, nichts, kein auch betrunkener Fahrer, der eine Tragödie innerhalb einer christlichen Familie anrichten kann, kann die Pläne Gottes letztlich durchkreuzen. Auch wenn wir manches nicht verstehen, warum Gott dem einen so, dem anderen so die Dinge zumutet. Aber die Verheißung Gottes steht. Das heißt, das sagt Jesus selber, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und das steht fest für uns. Ob es uns nun etwas besser oder schlechter geht, ob unsere Erwartungen enttäuscht oder erfüllt worden sind, ob wir hier und da an manchem verzweifeln oder nicht, an dem dürfen wir festhalten. Und es gibt wenige Worte in der Bibel, die diese Gewissheit so sehr betonen, direkt aus dem Munde unseres Herrn, wie hier. Er gibt ihnen ewiges Leben. Und wir könnten nun eine Grammatikstunde machen und sagen, es heißt nicht, er würde ihnen vielleicht ewiges Leben geben, wenn sie ... Nein, er gibt ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Entweder können wir uns darauf verlassen, auf solche Verse, auf solche Worte, oder wir können es nicht. Sie sind hier bedingungslos formuliert, ohne eine Klausel, die sagt, Achtung, bitte das Kleingedruckte nach unten lesen. Nein. Und niemand, Klammer auf, auch nicht ich, Klammer zu, wird sie aus meiner Hand rauben. Es geht nicht um kann, wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das würde bedeuten, wenn jemand das anders behaupten würde, dass es etwas Stärkeres gibt, das dich und die Gewissheit deines Heils, wenn du an ihn glaubst, aus der Hand eines allmächtigen Gottes reißen kann. Und ihr merkt, das ist ein Widerspruch per se. Das geht nicht. Und an dem dürfen wir uns freuen. Und so dürfen wir uns wirklich in ganz guten Händen wissen, in den Händen Gottes. Was können wir noch lernen? Nun, wir sehen dieses Vorbild der Gemeinde, dass sie in solchen Krisenzeiten, die dort angebrochen waren, sich zum Gebet eingefunden hat. Das heißt, es begann ein anhaltendes Gebet für Petrus zu Gott in Vers 5. Nicht nur sollte das der Fall sein, wenn es einer Gemeinde oder einer ganzen Gemeinde in einem ganzen Land oder in einem Kontinent schlecht geht, sondern das sollte eigentlich selbstverständlich für die Gemeinde Jesu sein, dass sie sich immer wieder trifft zu anhaltendem Gebet. Und es ist nicht, glaube ich, von ungefähr, dass ein Bruder, der nun einige Male hier gepredigt hat, ausschließlich über Gebet gepredigt hat. Ihr wisst, wen ich meine. Und ich bitte euch, dass ihr nochmal diese Botschaften, diese Predigten, die ersten waren noch im letzten Jahr, zwei Stück, über das Gebet und auch die letzte, hört ihr nochmal bitte an. Die sind auf der Webseite verfügbar. Ich sehe das als eine Führung des Geistes, um uns als Gemeinde hier in Bezug auf unsere Form, Haltung, Inhalt und Praxis des Gebetes ganz klar von außen her durch einen Bruder zu ermahnen, aufzuwecken. Das wollen wir, das müssen wir als Gemeinde ganz sicher lernen. Und da stehen wir alle gleich vor unserem Herrn. mal in unser persönliches Gebetsleben, aber dann auch das Gebetsleben, wie wir das in der Gemeinde hier praktizieren. Das Zweite, Gott handelt auf Gebet. Und Gott wird, und das war die Botschaft, die dieser Bruder zuletzt gehalten hat, Gott möchte, dass wir gemäß seinem Willen beten, dass wir uns so mit ihm, mit seinem Wort beschäftigen, dass wir mehr und mehr klar sehen in Bezug, was der Wille des Herrn ist, um dann durch Gebet zu erleben, wie Wille Gottes Realität wird in unserer tagtäglichen Erfahrung mit dem Leben unseres Herrn. Und wenn auch die Dinge dann verschieden laufen, wie für Petrus oder wie für Jakobus, dass wir dann auch nicht daran zweifeln, sondern dass das die guten Wege Gottes sind. Wer weiß, wovor unser Herr den Jakobus doch letztendlich bewahrt hat. Und deshalb war der Wille Gottes für Petrus gut, aber der Wille Gottes für Jakobus war auch gut, dass er so nun bei dem Herrn war. Und deshalb in seiner Hand. Und das Dritte, was wir lernen können, ist, ich meine, es wird so auch schön geschildert in diesen Versen, wie überrascht die Gemeinde war, als plötzlich Petrus vor der Tür stand. Ich weiß nicht genau, wir würden vielleicht sagen, oder ich würde vielleicht sagen, ja, sie haben das nicht so erwartet. Sie haben zwar inständig gebetet, und offensichtlich kann man inständig beten, ohne wirklich zu glauben, dass das, was man erbetet, tatsächlich Realität wird und passiert. Und das ist dort geschehen. Und das hat sie in Verlegenheit gebracht. Und sie haben angefangen zu diskutieren. Nein, ein Engel, nein, das war eine Erscheinung, was das, und so weiter und so fort. Anstatt die Realität des Wirken Gottes in ihrem gemeindlichen Umfeld, in dieser konkreten, spannenden Situation so anzunehmen. Und vielleicht sind wir auch hier und da selber blind in Bezug auf manche Dinge, die wir vor dem Herrn erbeten, und vielleicht gar nicht sehen, auf welche Art und Weise Gott schon dieses Gebet eigentlich erhört hat. Andererseits müssen wir oft lernen, anhalten zu beten, wo vielleicht Gott uns auch nicht seinen Zeitplan verrät, wann er nun zu handeln gedenkt in Bezug auf manches Anliegen, das wir vor ihn bringen. Und deshalb brauchen wir die Nähe Gottes. Wir brauchen diese Nähe Gottes mit seinem Wort, im Gebet, im Gespräch mit ihm, um mehr und mehr auf seinen Willen, damit wir zu prüfen vermögen, wie es heißt, zu unterscheiden vermögen, was der Wille Gottes ist, der vollkommene und richtige und gerechte. Und dann das Letzte, was ich noch sagen wollte. Zum Glück ist es aber doch so, dass das Wohlergehen der Gemeinde letztlich von Gottes Treue abhängt und nicht von unserem schwachen Glauben oftmals. Und deshalb wird Gott sein Werk tun, auch, wie es Paulus im Epheserbrief in einem etwas anderen Kontext aber doch schreibt, auch über unser Verstehen und Erfassen wird er sein Werk tun. Und wie schön, wenn wir uns aber dann doch so vor ihm eingefunden haben, dass wir genau das von ihm erbeten, was er zu tun gedenkt. Und dann auch die Geduld und die Zeit haben zu warten, bis er das tut, was wir von ihm erbeten, was seinem Willen entspricht, was in seinem Plan vorgesehen ist. Und dann das Letzte. Trotz diesem einerseits tragischen und wundersamen Ereignis läuft das Wort Gottes. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Und das hängt mit dem vorigen zusammen. Gott wird sein Werk tun. Und weder der Widerstand eines Tyrannen, noch die Gleichgültigkeit oder Feindseligkeit der öffentlichen Meinung auch um uns herum, auch die Schwäche der bekennenden Christen und der Gemeinden oder der Tod mancher seiner Teurine wird das aufhalten können. Und dieser Fortschritt, den wir auf diesem Weg durch die Apostelgeschichte sehen, wie das Wort gewachsen ist und wie diese kleine Bewegung aus 12 verstörten kleinen Aposteln, die nach der Kreuzigung nebst den Schuren waren, wie das zu etwas geworden ist, zeigt doch, wie Gott in seiner Gnade und Treue nun dieses Werk dieses oftmals schwache Werk der Seinen auf diese besondere Art und Weise gesegnet hat. Und das gilt grundsätzlich damals wie heute. Auch da sind wir vielleicht eine kleine Schar, aber wenn wir lernen zu beten und so mit unserem Herrn zu rechnen und an seinen Verheißungen festzuhalten und uns von ihm auch verändern und formen lassen, dann werden wir die Wunder Gottes sehen, wie es in einem Psalm eben heißt. Und das schenke uns unser Herr. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir ja Dank sagen für diese wundersame, einzigartige Rettung des Petrus aus der Gefangenschaft und verstehen die Reaktion des Herodes umso weniger, dass er nach diesem klaren Zeugnis, nach diesem klaren Erweis deiner mächtigen Hand sich so in seinem Hochmut vergangen hat, sodass du ihn auf diese Art und Weise bestrafen musstest. Aber dein Wort ist weitergelaufen, dein Wort wuchs und hat sich gemehrt. Und das beten wir vor allem auch für unser persönliches Leben, wie auch für das Leben unserer Gemeinde, dass dein Wort auch in uns sich mehrt und wächst, dass wir Zeit und Raum finden, um uns mit deinem Wort zu beschäftigen, um mit dir über dein Wort zu reden, zu beten, zu ringen, zu fragen, um so mehr und mehr mit hineingenommen zu werden in deinen Willen, dass wir dort ja immer klarer sehen, worum es dir geht. Und Vater, wir wissen manches grundsätzlich, dass unser Leben allein zu deiner Ehre sein soll. Und du merkst, du siehst, wie oft wir uns da schwer tun, schon in den alltäglichen Dingen, das, was wir schon eigentlich so gut wissen, mitzunehmen in unseren Alltag. Wir beten darum, dass du weiter deine Gnade für uns bereithältst, dass ja, dein Sohn sich auch dein Sohn sich so für uns vor dir verwendet. Und wir beten, dass du durch dein Wort, durch deinen Geist, dein Werk in jedem von uns und auch in der Gemeinde tust. Und ja, wir beten darum, dass wir lernen, eine betende Gemeinde zu werden. Das mögest du in deiner Gnade zu deiner Ehre schenken. Amen.